Wir sind seit Jahresanfang dabei, unseren Kurs der Gemeinde zu bestimmen und so eine Art geistliche Absichtserklärung, wer und was wir sein wollen. Und wir haben uns unsere innerste DNA in Erinnerung gerufen, was ich ja alle Jahre wieder tue, Anfang des Jahres. Und dann haben wir begonnen, uns vor Augen zu führen, was für ein Haus wir hier sein möchten. Und ich rede weniger hier von dem Äußerlichen, sondern was ist unsere innerliche Absicht? Was für ein Haus wollen wir sein? Und wir haben darüber gesprochen, ein Haus des Brotes, ein Haus der Hoffnung, ein Haus des Feuers, ein Haus der Ermutigung. Und das wird vielleicht noch eine ziemlich lange Predigtpraline. Das Haus der Anbetung, der Heiligung, des Glaubens, des Gebets, der Fürbitte, der Einheit. Ja, ich dachte in der Vorbereitung an Mutter Weimer. Lindenstraße, die unendliche Geschichte. Es könnte sich noch Jahre hinziehen. Na, irgendwo muss ich jetzt einen Cut finden demnächst. Aber so ein bisschen was habe ich noch auf dem Herzen in dieser Richtung, wo ich denke, weil die Serie ist ja, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, das ist eine spannende Serie, weil das ist das erste Mal, wo ich eine Serie habe, wo ich praktisch jeden Sonntag ein völlig neues Thema anschneiden kann, aber irgendwo unter einer Überschrift, das Ganze ergibt noch einen Sinn halbwegs. Na gut, heute Nacht habe ich darüber nachgedacht, was könnte noch kommen, das Haus der Freude. Nicht das aus New Orleans. Die echte Freude. Okay. Aber was ich heute auf dem Herzen habe, ist dieses Haus der Güte und Barmherzigkeit. Und diese ganze Thematik wurzelt ja entscheidend in einem elementaren Verständnis davon, welches Gottesbild wir in uns tragen. Was das bedeutet, dass Gott ein Vater ist. Unser Vater ist. Und ich meine, vieles, was wir hier in der Gemeinde tun, gerade so Go Deeper und was weiß ich alles, das ist ja trotz allem ein enormer Schwerpunkt der Gemeinde insgesamt, dieses Vaterbild immer wieder neu zu vermitteln. Weil wir in der Regel, wenn wir zum Glauben kommen, vorher schon irgendwo ein verkorkstes Vaterbild auch haben. Wir brauchen ein Verständnis davon, was die Wesenszüge Gottes sind. Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und auch der Bereich der Gnade Gottes. Es ist ein unverzichtbares Fundament, wenn es darum geht, den Vater zu begreifen. Im Wörterbuch findest du unter dem Begriff Gnade Folgendes. Da steht Erbarmen, Vergebung, Entgegenkommen, Freundlichkeit, unverdiente Gunst, Güte, Huld, Kulanz, Liebenswürdigkeit, Milde, Nachsicht, Segen, Wohlwollen, großzügiges Verhalten gegenüber Schuldigen und Besiegten, wenn es darum geht, jemanden zu bestrafen und Milderung einer verdienten Strafe. Boah, das ist schon eine Aussage hier. Was uns als Christen in unserer Beziehung zu Gott angeht, habe ich einmal diese Aussage gehört, ich weiß ja, wer die gemacht hat, aber ein toller Satz. Die Sünde hat den Menschen von Gott entfernt, aber Gott in seiner Gnade behandelt ihn, als ob er nie gesündigt hätte. Ist das nicht eine hammermäßige Aussage? Krass, grandioses Statement. Und dennoch ist genau dieses Wesen der Gnade nicht so einfach zu fassen, wie wir meinen. Gottes Gnade ist gar nicht so einfach zu akzeptieren, zu glauben und anzunehmen. Weil diese Gnade ist nicht von dieser Welt. Und sie schockiert geradezu mit dem, was sie anbietet. Auch das ist ein Zitat. Sie ist ein Geschenk, das den Geber alles und den Empfänger nichts kostet. Sie wird denen geschenkt, die es nicht verdienen, oft genug kaum begreifen und oft genug nicht wirklich schätzen. Durch nichts als Gnade sind wir gerettet. Und das ist der Grund, warum niemandem außer Gott alle Ehre gebührt, weil er alleine in Jesus am Kreuz alles getan hat, was zu unserer Errettung nötig war. Amazing Grace. Was Gnade bedeutet ist, es ist keiner zu schlecht, gerettet zu werden. Gott hat sich geradezu darauf spezialisiert, schlimme Sünder zu erretten. Du musst dir mal vorstellen, als Jesus in diese Welt kam und gedient hatte und einige seiner Aussagen, das war für die damalige Welt revolutionär. Wir können uns gar nicht vorstellen, was es für die Pharisäer bedeutet hat, als Jesus gesagt hat, ich bin nicht für die Gesunden gekommen. Für die Kranken bin ich hier, die Sünder. Das war revolutionär, sowas hatten sie noch nie gehört. Seine Gnade ist größer als unsere Sünde. Und das Haus Gottes ist der einzige Ort der Welt, wo zur Mitgliedschaft nur solche zugelassen werden, die imperfekt sind. Ist auch krass. Ja? Schon krass. Aber ich sage es nochmal, dieses Wesen der Gnade und Güte ist nicht so einfach zu fassen, wie wir oft meinen. Wir ertappen uns Ich ertappe mich da öfters dabei. Und auf die Sache möchte ich gerne eingehen. Ich möchte gerne einen Text aus Matthäus 20 dazu lesen. Das ist die Einheitsübersetzung. Und das ist das zweite Mal, meinem ganzen 40 Jahren Predigtdienst, das zweite Mal erst, wo ich über dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg predigen möchte. Und da heißt es, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer. Halt den Satz mal gut fest im Hinterkopf. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. So, das war eine ganz normale Angelegenheit zu dieser damaligen Zeit. Wer nicht irgendwie selbstständig war und auch keinen Beruf gelernt hatte, eine eigene Werkstatt oder irgendwas, wer Geld verdienen musste, der versammelte sich früh morgens auf dem Marktplatz. Und das waren Tagelöhner, die von Tag zu Tag auf irgendwelche Jobs angewiesen waren. Und der Platz, wo man sich da traf, war im Grunde eine Art Arbeitsamt, ein Open-Air-Arbeitsamt. Dort kamen dann Leute vorbei, die Arbeiter benötigen, wie dieser besagte Eigentümer eines Weinbergs. Die Arbeit auf dem Weinberg, kein einfacher Job. Damals war, glaube ich, gar nichts einfach. Nichts. Selbst wenn du denkst, die im Tempel gearbeitet haben, ich stelle mir das immer vor, die waren den ganzen Tag mit Schlachten beschäftigt. Die haben die Opfer gebracht. Was da an Blut geflossen ist, was da zerhackt werden musste und zerlegt werden musste und Fett verbrannt und was weiß ich, die müssen ausgesehen haben wie Sau, ehrlich. Das waren alles schwierige Jobs. Aber auf dem Weinberg, in der Mittagshitze, 45 Grad, das war schon ein Knochenjob. Und der Lohn war immer Verhandlungssache, aber das Angebot, das der Weinbergbesitzer in unserer Geschichte hier machte, war ein wirklich großzügiges Angebot. Das war gut, es war ein Denar. Und das war der normale Tageslohn eines römischen Soldaten zu der damaligen Zeit. Und für einen ungelernten Arbeiter, der da auf seinem Marktplatz morgens stand, ein wirklich guter Lohn. Jetzt weiß man beim ersten Überfliegen dieses Textes erstmal nicht genau warum, aber die Arbeiter, die der Weinbauer da eingestellt hat morgens, reichten scheinbar nichts aus. Jedenfalls heißt es weiter, um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Und er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Und dann steht hier, als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Und er sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Und sie antworten, niemand hat uns angeworben. Jetzt müssen wir verstehen, der normale jüdische Arbeitstag begann um 6 Uhr in der Frühe. Das nannte man die erste Stunde, 6 Uhr morgens. Die dritte Stunde war 9 Uhr. Die sechste Stunde war 12 Uhr mittags, die neunte um 3 und die elfte Stunde war 5 Uhr nachmittags, 17 Uhr. Und jetzt wird die Geschichte hier irgendwo interessant. Weil um 5 Uhr nachmittags ging für viele schon so langsam der Arbeitstag zu Ende. Aber da geht der Gutsherr noch einmal zum Marktplatz und er sieht tatsächlich noch Leute, die den ganzen Tag vergeblich gewartet hatten. Und die stellt er ein. Im Gesamtkontext zeichnet sich hier erstmal ein Bild von einem Arbeitgeber ab, der irgendwie nicht nur an seinem Vorteil interessiert war, sondern vielleicht auch ein Herz für diese armen Kerle hatte. Jetzt heißt es weiter, als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter, zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Die Arbeiter der ersten Stunde waren da wohl genauso verblüfft, wie wir es heute wären. Normalerweise würde man doch denen zuerst den Lohn zahlen, die als Erste begonnen haben. Und jetzt lesen wir, da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Und wir alle kennen unsere eigene menschliche Natur nur zu gut, und ich würde sagen, hätte ich um 6 Uhr morgens schon mit der Hacke im Weinberg gearbeitet und geschwitzt. Mich hättest du wahrscheinlich ebenfalls bei der folgenden Gruppe gefunden, von der es heißt, da begannen sie über den Gutsherrn zu murren. Ich kenne mich, ich hätte bestimmt auch gemeckert. Ich sollte das mal sein. Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet. Du hast sie uns gleichgestellt. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet, die Last der Arbeit und die Hitze ertragen. Ja, die waren sauer. Und das scheint ja auch im ersten Moment beim besten Willen irgendwie nicht gerecht zu sein. Da erwiderte einem von ihnen, mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Und ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? Und so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Da hat der Gutsherr einen Volltreffer gelandet. Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? Da springt der alte Adam in uns an wie ein Moped. Und ich dachte so gestern, was drückt das für mich aus? Und da kam mir gleich das Beispiel, da jault das alte Fleisch in uns wie eine Kreidler Florette. Ich weiß nicht warum, das ist mir sofort eingefallen. Kennt einer die Dinger noch? Die sind mittlerweile verboten, schätze ich, oder? Es gibt nichts Schlimmeres als diese alten Mopeds damals, die Kreidler, um 3 Uhr morgens an der Hauptstraße mit Vollgas vorbei. Das Einzige, was noch schlimmer war, wenn es eine Horde war. Da ist eine, man kann auch Kettensäge nichts dagegen. Das Ding jault. Da werden bei 8500 Umdrehungen 6¼ PS rausgequält. Das Ding jault. Und das fiel mir ein, als ich dachte, da jault unser Fleisch auf, wenn wir sowas hören. Bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? Wie tief das doch in vielen von uns drinsteckt. Oder bin ich der Einzige, der sich da ab und zu mal dabei ertappt? Ja? Ihr seid alle schon durchgeheiligt, durchgereift. Mit 11 hatte ich damit angefangen. Mit 15 war ich Testraucher bei Marlboro und Winston. Ernsthaft, ich habe mit 11 Jahren angefangen zu rauchen. Frag Martina. Martina hat auch lange Zeit ziemlich heftig geraucht. Ja. Mittlerweile durchgeheiligt, aber früher, das war so die Zeit, wo die Amerikaner noch in Hanau waren. Und wenn du Kontakte hattest, hast du bei den Amerikanern stangenweise Zigaretten gekriegt. Und ich habe mit 11 meine erste geraucht, das weiß ich noch. Eine Ernte 23. Hab dann zur HB gewechselt. Und bin dann bei Marlboro und Winston gelandet, von den Amerikanern. Jedenfalls, ich habe sehr früh angefangen zu rauchen. Und dann werde ich Christ. Und ich wusste, kein Mensch hat mir irgendwas davon gesagt. Ganz am Anfang schon, in Australien noch. Keiner hat mir was davon gesagt. Ich wusste irgendwie, rauchen, vielleicht besser, wenn du aufhörst. 3 Jahre ging der Kampf. 3 Jahre. Ich habe 130 Mal aufgehört. Und 131 Mal wieder angefangen. Und immer in der Hoffnung, als junger Christ, ja, wir hatten ja richtig, da war ja charismatische Erweckung und alles. Und immer diese Hoffnung auf ein Wunder, irgendwie irgendwas. Ein Engel kommt und mir behutsam die Lulle aus dem Mund nimmt. Und soll ich euch was sagen? Am Ende war es ein brutaler Cold Turkey, der das Sachenende gemacht hat. Mann, ich hätte mich eigentlich an die Heizung ketten müssen. Richtiger Cold Turkey. Und da kommen junge, frisch bekehrte Profi-Qualmer daher. 3 Tage bekehrt. Einmal Handauflegung und sie sind frei. Das habe ich erlebt. Ich dachte, wie ungerecht ist das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin seit 6 Uhr in der Früh auf dem Weinberg der Rauchentsagung und diese Frischlinge stempeln 10 vor 6 ihre Karte ab und kriegen ihren Denar. Ich fand das unfair. Die Welt, in der wir leben, predigt uns ja Tag und Nacht. Das kann doch nicht wahr sein, dass da jemand unverdient derselbe Lohn bekommt, wie wir, die wir 10-mal so viel geleistet haben. Fakt ist aber, die ersten Arbeiter hatten einen fairen Lohn verhandelt und den haben sie auch bekommen. Und was der gütige Gutsherr darüber hinaus anderen wohltut, das ist seine Sache, sagt er. Und eben das ist das Wesen der Gnade. Es geht nicht darum, was wir verdient haben. Gott handelt mit uns so, wie er ist, nicht wie wir sind. Gnade teilt Geschenke aus, nicht Gehälter. Und eben dies ist die Quintessenz von Gottes Gnade, dass er Menschen nach seinem Willen segnet und belohnt. Und oft genug wissen wir nicht, warum. Wir strampeln uns ab und wir sind die Braven und Guten und wir denken, wir tun das nicht mehr und wir haben das abgelegt und wir sind bis zum Boden hinunter schon durchgeheiligt und dann kommen junge Bekehrte und erleben Wunder und Heilungen. Frag nicht, was soll das? Du kratzt dich im Kopf und denkst, wie geht das denn? Aber das ist Gnade. Gott segnet das seinem Willen, nicht unser, nicht nach dem, was, und schon gar nicht nach dem, was wir verdienen. Die den ganzen Tag in der Hitze im Weinberg geschuftet hatten, waren im Grunde ja nicht mit ihrem Lohn an sich unzufrieden. Ist mir aufgefallen. Die waren gar nicht mit dem Lohn unzufrieden. Wenn da nicht andere noch gewesen wären, hätten sie es dann mitgekriegt. Die wären alle happy gewesen mit dem Denar. Wunderbar, am Tag gearbeitet, alles gut. Was sie murren ließ, war der Gedanke, dass die späteren Arbeiter weniger für ihren Denar arbeiten mussten. Das hat sie gewurmt. Und genau da steckt etwas in uns, das wir mit Gottes Hilfe zum Schweigen bringen sollten. Und es wird ein bisschen einfacher, wenn wir begreifen, dass es sich in dieser Geschichte auch in erster Linie, in allererster Linie, um unsere Errettung handelt. Gott ist nicht ungerecht. Machen wir da auch keinen Denkfehler. Wir werden in der Ewigkeit auch einmal einen absoluten fairen Lohn für unsere gottgewirkten Werke erhalten. Die Bibel redet davon, dass wir eines Tages alles vor dem Thron Gottes erscheinen, das Gericht gehalten wird. Das Gericht, das auf uns wartet, ist aber kein Strafgericht, sondern es ist der Platz der Belohnung. Und alle unsere Taten werden belohnt werden. Du wirst dich wundern, was Gott alles im Gedächtnis hat. Kleinigkeiten, von der Oma über die Straße helfen, bis jemanden die Steuererklärung machen, was weiß ich, tausend, hunderttausend Sachen, wo du gar nicht mehr dran denkst, die Gott alle sammelt. Ich meine, er zählt jeden Tag die Haare auf unserem Kopf, sagt die Bibel. Der vergisst nichts. Gott vergisst gar nichts. Und all das wird einmal Belohnungen finden, alle unsere guten, in Gott gewirkten Werke. Aber was ewiges Leben als solches angeht, werden wir allesamt den einen gleichen Denar erhalten. Ob wir 50 Jahre Jesus nachgefolgt sind und in der Hitze des Tagesreich Gottes gebaut haben und Gemeindehäuser gebaut haben, also die sind die Feinde gesagt, es gibt eine Zeit für alles, es gibt eine Zeit zum Bauen und es gibt eine Zeit aufzuhören damit. Ich baue nichts mehr. Ob wir 50 Jahre für Jesus gelebt haben und gemacht haben und gearbeitet haben in der Hitze des Tages, ob wir geistliche Kämpfe gefochten und für Christus gelitten haben, wir haben nicht mehr ewiges Leben als ein 90-jähriger Mörder und Schurke, der sich noch auf seinem Totenbett bekehrt. Das sind schon krasse Gedanken. Das Christentum ist schon was ganz Außergewöhnliches. Unser Gott, unser Glaube ist außergewöhnlich. Wir neigen einfach gerne dazu, uns etwas verdienen zu wollen. Aber wenn es darum geht, um unser ewiges Leben verdienen zu wollen, sehen wir alle alt aus. Ich sag's euch. Stell dir Gottes Maßstab als ein Metermaß vor, von hier bis zum Mond. Das ist ein ziemlich langer Zollstock. 380.000 Kilometer im Mittel. Und wenn es darum ginge, sich ewiges Leben tatsächlich zu verdienen, dann müsstest du mit deinen tollen Werken jeden Zentimeter die volle Länge bis zum Mond hochgehen. Das sind ein Haufen gute Werke. Aber ich sage dir so, bildlich betrachtet, ist es so, dass es Mutter Teresa auf dieser Skala vielleicht auf 87 Zentimeter bringt. Und für die meisten von uns würde das Lineal aus dem Schulmäppchen reichen. Völlig absurd. Es gibt nichts auf dieser Welt. Mann, das sind die Diskussionen, die ich immer wieder mit Leuten habe, die mir sagen, ich bin doch ein guter Kerl, du liegst im Krankenhaus und unterhältst dich hier mit Leuten oder am Arbeitsplatz, egal wo. Das ist die ewige Frage, die sie immer haben. Ich bin aber doch ein guter Kerl. Ich bin ein blendend guter Kerl. Was ich alles Gutes tue, ich tue keinem was Böses. Ich habe noch nie einen umgebracht und was weiß ich alles. Das sind immer diese Vergleiche, die wir als Menschen irgendwo mit anführen. Und das bringt die Leute an die Decke, wenn ich sage, hör zu, ein einziges Mal im Leben gelogen. Und du bist disqualifiziert für die Ewigkeit. Das ist Gottes Maßstab. Gottes Licht, keine Finsternis ist in ihm. Ein Tropfen Ziankali im Bodensee ist der Bodensee versaut. Eine Sünde, ein einziges Mal im Leben gelogen, disqualifiziert dich für die Ewigkeit mit Gott. Ist in der Regel immer eine gute Tür, wenn du mit Leuten ins Gespräch kommen willst, weil da mit dem Letzten, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Übrigens habe ich eine Person mal kennengelernt, die gesagt hat, die hat noch nie gesündigt. Als er das ausgesprochen hat, hätte ich damals sagen müssen, gerade eben haben sie es getan. Sie machen Gott zum Lügner. So betrachtet ist das, was Gott uns in Christus an Gnade anbietet, phänomenal. Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. Da ist was Wahres drin. Versuchen wir mal, die Geschichte aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Der Besitzer des Weinbergs in unserer Geschichte ist ein gerechter und gütiger Mann. Um 6 Uhr, um 9 Uhr, um 12 Uhr, um 3 Uhr mittags und um 5 Uhr nachmittags, 5-mal geht er auf den Marktplatz und sammelt Leute ein. Könnte es nicht sein, dass es eben seine Güte war, die ihn immer wieder dorthin zog? Dass er förmlich einen Grund suchte, Menschen Gutes zu tun? Dass er vielleicht daran dachte, dass viele dieser Tagelöhner in einer Familie zu versorgen hatten? Dass er vielleicht wartete und hoffte, dass vielleicht doch noch andere Arbeit geben würden, Arbeit hätten für diese Leute? Er war ja nicht so sozial, dass er sofort alle mitgenommen hat. Aber irgendwie hat es ihn getrieben. Und selbst am Nachmittag, noch 2-mal, kommt er zum Marktplatz, um nachzusehen. Und sein Herz ist berührt, dass um 5 Uhr am Nachmittag noch einige traurige Männer rumstehen und auf ein Wunder warten. Denn wer steht denn am Ende des Tages noch auf dem Platz, wenn nicht die Loser? Wenn nicht die, die keiner haben will? Zu schwach, zu alt, zu kränklich. Ich habe Leidenschaft irgendwie in die Wiege gelegt gekriegt. War immer so. Beim Spielen als Kind immer Rädelsführer. In der Schule, ich war immer Klassensprecher. Obwohl ich faul war wie sonst was und alles andere sind Musterschüler, irgendwie war ich immer Klassensprecher. Ich wollte mich immer als Klassensprecher. Im Sportunterricht, wenn es darum ging, Mannschaften für einen Wettkampf zu bilden, ein Team für Basketball oder Fußball, kennt ihr das noch? Ich war immer Teamleiter. Ich war immer einer der beiden, der zu entscheiden hatte, wer in das Team kommt. Ich gehörte immer zu denen, die entschieden, wer mitspielen darf. Kennt ihr das noch? Im Wechsel durfte man sich dann die Spieler auswählen. Da stand die ganze Klasse und einmal ich, einmal der. Man hat sich natürlich was gemacht. Man hat immer gleich die Besten rausgeholt, die besten Fußballer, die besten Fittesten. Und welche Leute standen am Ende noch zur Auswahl? Die zu kurz geratenen, die Unsportlichen, die Übergewichtigen. Die wollte keiner haben. Das war demütigend. Und die haben mir immer leid getan. Und ich erinnere mich noch gut an einen Mitschüler namens Steffen. Der hat mit 12, 13 Jahren schlappe 70 Kilo auf der Waage gehabt. Und den armen Kerl, den hätte man laufende dreibeinige Schildkröte überholt. Aber ich habe ihn gemocht. Steffen habe ich wirklich gemocht. Und er hat sich immer viel Mühe gegeben, trotz seiner Erscheinung. Immer viel Mühe gegeben, irgendwo mit dabei zu sein. Der hätte normalerweise nie geraucht. Der ist nur wegen der Akzeptanz der Mitschüler und anderer irgendwo immer in den Fahrradständer aufgetaucht, hat mit uns gequalmt und Mist gemacht und was weiß ich alles. Der hat mir immer leid getan. Er war immer der Letzte, den man dann notgedrungen beim Sport ins Team geholt hat, weil er, wenn man zuletzt dran war, zum Schluss stand immer nur er da. Und er war vielleicht nicht der Klügste, aber ganz sicher auch nicht dumm. Die Realschule hat er dicke gepackt. Und ich denke manchmal, da ist damals schon an verschiedenen Stellen bei dem Jungen was kaputt gegangen. Und wir sind dann 1972 zum ersten Mal als Familie damals nach Australien ausgewandert. Und dann einige Jahre später, nachdem wir wieder in Deutschland waren, habe ich Steffen mal getroffen. Hier in Steinheim. In einem verdreckten grünen Army Parker, total verwahrlost, auf Drogen und auf der Straße lebend. Und das Letzte, was mir bekannt ist, ist, dass er sich entweder das Leben genommen hat oder an Drogen gestorben ist. Die Loser, die keiner haben will. Ich habe im Laufe der Jahre eine ganze Reihe Kommentare von Auslegern zu dieser Geschichte von den Arbeitern in Weinberg gelesen, aber keiner hat mich wirklich überzeugt. Hier ist meine persönliche Version der Geschichte mit diesem Gutsherrn. Ich sehe einen Mann, der ein durch und durch gütiges Herz hat, der sich mehrmals am Tag auf den Weg zum Markt macht und überlegt, wie er Menschen etwas Gutes tun kann. Und als er um 5 Uhr am Nachmittag dorthin kommt, stellt er fest, es stehen nur noch Steffens rum. Die Starken haben längst alle einen Job und alles, was er sieht, sind diese Loser. Er ist bewegt von denen. Und beachte, als er sie fragt, was macht ihr hier? Wieso steht ihr hier noch rum? Da haben sie nicht geantwortet, wir haben erst mal bis 12 geschlafen. Und dann haben wir erst mal gewartet, bis die Hitze des Tages vorbei ist, bis es ein bisschen kühler wird und dann haben wir ein Bierchen getrunken, jetzt sind wir hier. Nein, es hat sie keiner gewollt. Seit 6 Uhr in der Frühe, 11 Stunden, hatten sie vergeblich und verzweifelt gewartet, dass irgendjemand käme und sie einstellen würde. Zu alt, zu schwach, zu kränklich. Und was für eine Demütigung das ist, das zu ertragen, zuzusehen, wie alle anderen rundherum, einer nach dem anderen abgeholt wird. Weil immer wieder ein Eselkarren kommt und irgendeiner mit dem Weinberg oder was weiß ich, irgendein Bauer sagt, ey, ihr zwei, kommt gerade mit hier. Ey, mach mal so. Ja, du kannst auch mitkommen. Fit. Mach mal 3 Kniebeugen. Einpacken, mitkommen. Und alles, was da noch steht, sind diese Loser. Und du beobachst den ganzen Tag, wie alle anderen einen Job kriegen. Das tut weh. Das tut sehr weh. Und das ist gerade für einen Vater oder Familienvater schwer zu ertragen. Und dieser Weinbergbesitzer hat Mitleid. Er sieht die Verzweiflung in den Gesichtern der Leute. Er konnte die Gedanken lesen, die ihnen durch den Kopf gingen. Abends mit leeren Händen und knurrendem Magen nach Hause zu kommen. Vielleicht zu Frauen und Kindern und die Enttäuschung in ihren Gesichtern zu sehen. Und das hat diesen Gutsherrn bewegt. Und deswegen stellt er sie ein. Deswegen gibt er ihnen einen vollen Tageslohn. Die Starken würden nach morgen wieder einen Job finden. Und sie hatten auch die Kraft, die auf dem Arbeitsmarkt gesucht und gebraucht wurde. Aber wer hatte schon ein Herz für diese Loser? Verstehen wir, dass aus dieser Perspektive die Geschichte eine ganz andere Bedeutung und Tiefe bekommt? Können wir uns denn nicht mitfreuen über einen Gott der Gnade und der Güte, der auf der Suche ist nach Losern auf dieser Welt? Wie Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, ich bin gekommen für die Kranken. Für das, was nichts gilt vor der Welt. Selbst wenn wir manchmal selber das Gefühl haben, wir rennen uns für Gott die Hacken ab. Und andere sind irgendwie mehr gesegnet wie wir. Aber wir dürfen 100% darauf vertrauen. Gott weiß, was er tut. Auch wenn wir nicht alles verstehen, was immer der Herr tut, er tut es aus einem Wesen der Güte und Barmherzigkeit. Psalm 103, Vers 8 sagt, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Derselbe Satz steht auch nochmal im Psalm 145, Vers 8 selber. Güte. Wikipedia sagt über Güte, unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Und jetzt kommt der Satz, der das Ganze richtig klar und deutlich hervorbringt. Als Gegenteil von Güte werden Strenge oder Unnachgiebigkeit angesehen. Das ist das Gegenteil. Im Christentum ist Güte eine der Haupteigenschaften Gottes sowie Frucht des Heiligen Geistes. Und das ist meine Frage heute Morgen. Was für ein Haus wollen wir hier bauen? Der Strenge, der Härte, des Richtens, des Fingerzeigens, der Anklage oder ein Haus der Güte und Barmherzigkeit. Ein Haus, das nicht nur Raum für die Starken hat, sondern auch für sämtliche Steffens der Welt einen Platz bietet und Annahme. Und das wäre meine Wahl. Was meint ihr? Und vielleicht bist du heute hier und du hast genau dieses Gefühl, die Uhr deines Lebens steht auf 5 Uhr nachmittags. Und man hat dich vergessen. Irgendwo auf dem Marktplatz des Lebens stehen gelassen. Und du wünschst dir aber innerlich, dass es doch irgendwie die Möglichkeit gäbe, nochmal eine Vollbremsung in deinem Leben zu machen und irgendwie noch einmal neu anzufangen. Dann darf ich dir hier sagen, 100%ig, heute Morgen gilt dir Gottes Einladung. Egal wie spät es in deinem Leben ist, egal was deine Uhren zeigt, komm in seinen Weinberg. Er ist hier. Lass uns zusammen aufstehen. Vielleicht können wir einen kleinen Moment die Augen schließen, alle zusammen, auch die Band, Bandtechniker. Dirk spielt blind. Einen kleinen Moment die Augen schließen. Vielleicht ist der eine oder andere hier und das ist dir passiert, dass Dinge geschehen sind, wo du dich benachteiligt fühlst oder denkst, Gott, irgendwie ist das ungerecht. Ich habe für Dinge geglaubt und gebetet, das ist nicht passiert. Andere sind gesegneter wie ich und ich verstehe es nicht. Lass es los. Der Hauptgrund für dieses ganze Gleichnis, es beginnt damit, das Himmelreich gleicht einem Gutsherrn. Im Grunde ist die erste Aussage, die wir hier lesen, das, dass Gott zum Ausdruck bringen möchte, dass keiner von uns wirklich etwas verdient hat und dass Gott gut ist. Lass es los, sag Herr, wenn du ein hartes Herz hast, wenn du streng bist, richtend bist, lass es los. Sag Gott, ändere mich. Lass Güte in mein Leben kommen. Und für einige ist die wichtigste Frage heute Morgen etwas ganz anderes, nämlich die, wer ist Gott für dich? Kennst du Jesus Christus? Hör gut zu, heute Morgen macht Gott dir dieses Angebot. Er lädt dich ein, egal wo du stehst. Vielleicht geht's dir gesundheitlich schlecht. Vielleicht geht's dir finanziell schlecht. Vielleicht ist deine Ehe gescheitert. Vielleicht gibt's andere Dinge, die dich traurig machen und niederziehen bis runter auf den Grund. Und wenn's 5.30 Uhr am Nachmittag ist, heute Morgen ist Gottes Einladung hier. Alle Augen geschlossen. Darf ich fragen, ob irgendjemand hier ist und du möchtest heute eine Entscheidung treffen und du sagst, Gott, hier bin ich. Ich komme in deinen Weinberg. Ich brauche dieses ewige Leben. Ich brauche diese Gewissheit. Ist irgendjemand hier? Heb ganz kurz deine Hand. Darf ich das sehen? Dankeschön. Ist noch jemand hier? Danke, vielen Dank. Gott sieht deine Hand. Das ist ein kleines Zeichen. Du musst nicht nach vorne kommen. Ich werde nicht irgendwie irgendwas strange machen. Es ist zwischen dir und Gott. Es ist eine Sache zwischen deinem Herz und der Ewigkeit. Ist noch irgendjemand hier und du sagst, heute Morgen, Gott, lade ich dich ein, werde der Herr meines Lebens. Ist noch jemand hier? Danke, Jesus. Danke, Herr. Herr, du hast diese Hände gesehen und ich bete jetzt, dass du heute Morgen einen neuen Anfang machst im Leben dieser Menschen. Dass du ihnen begegnen wirst. In einer Art und Weise, Herr, dass Trost und Güte, die Fülle kommen wird, gnädig und barmherzig. Das werden sie erleben, Herr. Und ich danke dir jetzt dafür. Danke, Herr. Die ihr die Hand gehoben habt, ich bin nachher jetzt, wir werden noch ein Lied singen und wenn der Gottesdienst offiziell beendet ist, wir haben ein Gebetsteam hier vorne und ich werde auch noch einen Moment hier sein. Ich lade dich ein, komm her zu mir. Ich würde dir gerne persönlich gratulieren zu deinem Schritt, den du gerade getan hast. Yes, sir, it's all good. Singen wir noch einen Song.
Bitte?
Ich wollte nur einschlagen.
Ach so.